Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Das Philosophie-Magazin.
Und dazu begrüßen Sie heute nicht nur Simone Miller, sondern auch
Armin Avanessian.
Armin, zunächst ein kurzes Wort zu dir. Du bist Wiener und Weltenbummler. Du bist Philosoph, Literatur- und Politiktheoretiker und einer, der ganz besonders gerne Perspektiven bricht. Du versuchst zum Beispiel, die Gegenwart aus Sicht der Zukunft zu begreifen. Und du leitest hier an der Volksbühne eine Theoriereihe unter dem Titel Armin Avanessian und Enemies. Heute zum 38. Mal. Und deswegen sind wir heute auch nicht im Studio, sondern hier im Roten Salon der Berliner Volksbühne. Denn für die nächsten drei Ausgaben von Sein und Streit haben wir uns zusammengetan und etwas ganz Besonderes vor. Wir wollen nämlich die drei epochemachenden Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit einer Neubefragung, einer Neuvermessung unterziehen und das im Dialog mit einem der bekanntesten und auch streitbarsten Philosophen unserer Zeit, im Dialog mit Peter Sloterdijk. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen, Peter Sloterdijk.
Vielen Dank.
Herr Sloterdijk, wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, obwohl ich trotz verzweifelter Vorbereitungsversuche, ich glaube, Sie haben 30 Bücher geschrieben, mir ungefähr ausgerechnet habe, ich habe noch einen Lektüre-Rückstand von 1500 Seiten. Sie haben so viel publiziert, eine Vielzahl auch an öffentlichen Debatten, die Sie angestoßen haben, die mindestens ebenso lang ist und die Liste der Themen, die Sie bedacht und über die Sie geschrieben haben, würde ohne dies den heutigen Abend sprengen. Sie haben in Ihren Denknotizen einmal zustimmend die Beschreibung oder Zuschreibung eines holländischen Journalisten kommentiert oder der zugestimmt, wonach sich, zitiere, ein linker, rechter, elitärer, sozialdemokratischer, liberaler mit originellen Ideen sein. So viel zu den Beweggründen, die uns bewogen haben, Sie hier einzuladen. Herzlich willkommen auch von mir.
Herr Sloterdijk, lassen Sie uns zu Beginn noch mal ganz kurz unsere Idee zusammenfassen. Drei Gespräche, drei Motive, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir verraten Ihnen jetzt, uns leitet eine Arbeitshypothese und die ist, diese drei Ideen, die können sich tatsächlich nur als Trias verwirklichen. Das heißt, die ermöglichen sich wechselseitig. Und diese Hypothese und natürlich nicht nur diese Hypothese wollen wir in den kommenden drei Gesprächen mit Ihnen diskutieren. Und beginnen wollen wir jetzt mit der Freiheit, dem wohl schillerndsten Begriff der Moderne. Herr Sloterdijk, was ist denn das für eine Idee der Freiheit gewesen, die damals die französischen Revolutionäre auf die Straße getrieben hat?
Die Franzosen hatten in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts einen geschichtlichen Vorteil, der in der gleichen Qualität in den zwei Jahrhunderten, die darauf folgten, nicht wiedergekehrt ist. Sie hatten es nämlich zu tun mit einer überwiegend überflüssig gewordenen Aristokratie, die das Land beherrschte. Die Abschiebung der französischen Aristokratie ins Unnütze, sowohl auf dem Land wie bei Hof, hatte bereits 100 Jahre zuvor begonnen. Es war die Politik der großen Kardinäle gewesen, Richelieu, Mazarin und ihrer Nachfolger, die darauf ausgewiesen war, den Adel an den Hof zu binden, um ihn in eine Form sozusagen von parasitärer Luxus Existenz zu initiieren. Das hat im Volk eine Stimmung hervorgerufen, die auf ihre Weise einzigartig war. Denn sie haben damals geglaubt, es genügt, den Adel loszuwerden, um das gesamte gesellschaftliche Leben umzuwälzen. Also die Französische Revolution war am Anfang in erster Linie eine anti-aristokratische Bewegung. Die Träger waren nicht das Volk, das waren 22 Millionen einfache Leute, die man unter Begriff Peuple zusammenzufassen pflegte. Es war in der Hauptsache der dritte Stand. Das waren vielleicht anderthalb oder zwei Millionen Personen, die die eigentlich produktive Klasse Frankreichs damals dargestellt hat. Es waren Schriftsteller, waren Gelehrte, waren Juristen, Mitglieder des Parlaments in Paris, es waren die Lehrer an den höheren Schulen, es war zum Teil auch der hohe, mehr noch der niedere Klerus und es waren vor allem die Rechtsanwälte, die in der Revolution dann eine außerordentliche Rolle spielen sollten. Also Freiheit ist in diesem Zusammenhang ein sehr stark determinierter Begriff. Da braucht man sich auch keine große philosophische Fracht aufzuladen. Freiheit bedeutet die Last der aristokratischen Ausbeutung abschütteln und selber Herren über die Steuern zu werden. Einer der französischen Revolutionäre hat vor der Nationalversammlung 1791 ganz klar ausgesprochen, wir haben die Revolution nur gemacht, um selber Herren über die Steuern zu werden. Also da fängt eine interessante Geschichte an, die bis auf den heutigen Tag nicht erledigt ist. Denn souverän ist nicht, wer über den Ausnahmezustand verfügt, sondern souverän ist, wer dafür sorgt, dass regelmäßig Geldströme in den Fiskus fließen.
Wir werden sicher noch Gelegenheit haben, über eines Ihrer Lieblingsthemen, wie ich jetzt Ihren Aussagen wieder entnehme, nämlich den Steuern zu sprechen. Aber nochmal zurück zu dem Faszinosum vielleicht der Freiheit. Es gab ja eine doppelte Stoßrichtung. Sie haben jetzt sehr stark die Stoßrichtung gegen die Aristokratie erwähnt. Es gibt auch eine andere Lektüre, die sagte, die Stoßrichtung der Freiheit ist eine gegen den Absolutismus und der Schlachtruf nach Gleichheit ist derjenige, der eigentlich gegen die Aristokratie gerichtet ist. Wir werden über die Gleichheit noch sprechen, aber was war wirklich das Faszinosum dieses Freiheitsbegriffs, der für die Revolutionäre nicht nur eine abstrakte Idee war, sondern wirklich ein Gefühl, ein heiliger Schauer, glaube ich, nennt es Hegel. Was trieb die auf die Straße?
Also man sollte nicht vergessen, dass in der Revolution die politische Gemeinschaft als ein Chor aufgetreten ist. Bevor die Marseillaise sich durchgesetzt hat, war das Revolutionslied der Menge in Paris, dieses berühmte «A ça ira, ça ira, les aristocrats à la lanterne». Das heißt, die Aufforderung, diese fröhliche Mordlust in diesem Lied, sich übermittelt, die Aristokraten an die Laternen zu hängen. Was übrigens urbanistisch gesehen eine interessante Implikation hat, nämlich dass Paris damals bereits eine Straßenbeleuchtung besaß, die sich zum Aufknüpfen von politischen Gegnern geeignet hat. Also dieser Freiheitsimpuls ist deswegen auch sozusagen als Klassenkampf kodiert, weil er zugleich überschrieben war durch eine ethnische Komponente. Ich will sie jetzt nicht rassistisch nennen, aber es ist eine ethnische Komponente. Man hat ja damals die Theorie verbreitet, dass der französische Adel durch eine germanische Eroberung sich konstituiert hat und dass die Oberschicht germanisch ist und das Volk gallisch. Und dieser Gegensatz spielt in der Revolution immer auch eine Rolle. Sich also befreien von der Fremdherrschaft der Aristokratie. Es ist nicht die eigene Aristokratie, die herrscht, sondern die Herrschenden sind Fremde. Also diese Vorstellung war in den Tagen der Revolution außerordentlich mächtig. Und deswegen ist der Freiheitsbegriff zugleich auch mit der Vorstellung einer Reinigung verbunden. In der Marseillaise gibt es ja diese berühmte, etwas blutrünstige Schlusszeile, qu'un sang qu'un fur, abreuve nos sillons, dass ein unreines Blut unsere Ackerfurchen tränke. Man fragt sich immer, wer um alles in der Welt sollte das unreine Blut sein. Das ist ganz klar, es sind die herrschenden Fremden. Während das Volk selber sich interessanterweise als Bühne des Königs empfunden hat. Also das Königshaus, der Kapetinger wurde von dem anti-germanischen Affekt ausgenommen, obwohl Merowinger und Kapetinger allesamt mit diesem Stigma der Invasion aus rechtsrheinischen Zonen behaftet waren.
Herr Sloterdijk, ich würde mal versuchen, eine historische Bilanzierung anzubieten, dann können wir sehen, wie wir mit der zurechtkommen. Also vielleicht könnte man sagen, die Revolution hat auf jeden Fall zwei große Erfolge gefeiert. A, sie hat den Absolutismus zu Fall gebracht und damit Freiheitsrechte durchgesetzt für alle Menschen. Und B, sie hat die Aristokratie verhindert, darüber haben Sie gerade schon gesprochen. Also sie hat sozusagen die Privilegierung und die Alleinherrschaft des Adels verhindert, indem sie Gleichheitsrechte für alle Männer durchgesetzt hat. Was sich dagegen nicht durchgesetzt hat, sind die Forderungen des dritten Standes nach sozialer Teilhabe und Umverteilung. Man könnte also sagen, was sich nicht durchgesetzt hat, ist letztendlich die Brüderlichkeit. Das heißt, spätestens unter Napoleon konsolidiert sich die französische Revolution eigentlich als bürgerliche Revolution. Also man könnte sagen, es hat sich durchgesetzt Freiheit, Gleichheit ohne die Brüderlichkeit. Oder wenn man eine Trias anbieten will, dann wäre es der Trias Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Und damit setzt sich ja im Grunde genommen erst einmal ein sogenanntes negatives Verständnis von Freiheit durch. Also Freiheit wird dann erst einmal verstanden und gewährleistet als Sicherheit des eigenen Lebens, des eigenen Eigentums vor den anderen. Was auf der Strecke bleibt, ist zunächst ein positives Freiheitsverständnis, also so etwas wie Freiheit zu etwas, zum Wohnen, zum Arbeiten, zur Befriedigung wichtiger Bedürfnisse. Ist das eine gute oder eine schlechte Entwicklung gewesen?
Ich glaube, es war in den gegebenen Verhältnissen die einzig mögliche Entwicklung, weil in dem Begriff des dritten Standes noch eine nicht entfaltete Mehrdeutigkeit enthalten war, als der Autor C.A.S. die berühmte Formel geprägt hat. Was ist der dritte Stand bisher gewesen? Er war nichts und was will er werden? Alles. Und wenn er hinzufügt, der dritte Stand für sich alleine ist in seiner Versammlung bereits die komplette Nation. Da waren die Exklusion von Aristokratie und Klerus bereits beschlossene Sache auf der Ebene der Logik. Man musste es nur noch praktisch vollziehen. Es wurde ja auch die katholische Kirche in Frankreich aufgehoben. Die Priester mussten jetzt dann einen Eid auf die Verfassung leisten. Die, die es nicht taten, wurden die berühmten Refraktären.
Aber ganz kurz, die Aristokraten, die waren ja Teil der Nationalversammlung heute.
Ja, aber die hatten ja in diesen, zuerst in diesen berühmten Wahlhausschuh und dann später in anderen Versammlungen, in dieser berühmten Augustnacht 1792, in ihrem begeisterten Überschwang die Abschaffung ihrer selbst mitvotiert. Ne? Also der französische Adel war von den Ideen der französischen Revolution derartig überwältigt in einem wichtigen Teil, dass das Menschheitspathos plötzlich das Gefühl aristokratischer Auserwählung überwogen hat. Das war der Moment, in dem die Welle der Begeisterung über ganz Europa gelaufen ist. Das reichte bis zu den Septembermassakern des Jahres 92. Da war auch die Bemerkung von Immanuel Kant berechtigt, nicht? Dass die französische Revolution, wie man es seither jetzt übrigens auch schon mit einem großen F schrieb, nicht? Ab 92 schrieb man es mit großem F, weil man allgemeines Bewusstsein hatte, hier in der Menschheitsgeschichte eine Zäsur zu erleben, dass jetzt eine Freiheitsgeschichte beginnt. Man hat das Jahr 1789 durch die Einführung eines neuen Kalenders hervorgehoben, der, glaube ich, 14 Jahre gültig blieb, dass Napoleon im Zuge seiner Versöhnungspolitik gegenüber der katholischen Kirche den Alten wieder eingeführt hat. Also hier war eine Zäsur. Und Kant sprach davon, dass ein Enthusiasm sich verbreitet habe angesichts dieses großen Geschichtszeichens, das von Frankreich aus in die Welt ausgestrahlt ist, der seinesgleichen in der Geschichte der Menschheit sucht. Also diese enthusiastische Revolution hat natürlich auch nach innen, vor allem nach innen gewirkt und hat auch große Teile des Adels mitgerissen. Die übrigen wählten die Emigration und waren in einigen Städten des Rheinlandes ansässig, weswegen ja auch der Fluchtversuch des Königs mitten in der revolutionären Verwirrung und seine Verhaftung in Varennes und seine gewaltsame Zurückbringung nach Frankreich das eigentliche katastrophische Ereignis des ganzen Ablaufes gewesen wäre. Die Franzosen hätten alle Voraussicht nach die nach wie vor sehr populäre Monarchie beibehalten, wenn nicht der Eindruck entstanden wäre, dass der König selbst die Nation verrät und mit den Emigranten in Mainz und in anderen Städten des Rheinlandes sich zusammentun will, um dann Truppen gegen das eigene Land zu führen. Also in dieser so halb paranoiden Atmosphäre hat sich dieser Bruch vollzogen, der dann die spätere negative Bewertung der Französischen Revolution ausgelöst hat. Und das war die Kausalkette, die zu dem September 92 führt, in dem der Satz gesprochen wird, la monarchie est abolie en France. In Frankreich existiert die Monarchie nicht länger. Das ist der eigentliche republikanische Bruch gewesen, an dem der König unglücklicherweise selber viel beigetragen hat. Und auch der Augenblick seiner Hinrichtung wurde von der Mehrheit der Bevölkerung emotional zutiefst abgelehnt. Denn auf der anderen Seite, als Robespierre ein halbes Jahr später hingerichtet wurde, hat eine Menge von an die 20.000 Menschen, die auf dem Platz versammelt waren, wie in der Oper, 20 Minuten lang stehend applaudiert. Während Sun Tzu, der Henker, seinen Kopf in die Höhe hielt. Es fehlte nur, dass er sich noch verbeugte.
Sie sagen also, die Französische Revolution, so wie sie sich vollzogen hat, hat eigentlich einen Großteil der französischen Bevölkerung damals überrollt. Die Mehrheit der Bevölkerung war nicht reif für diese Art von Revolution?
Doch, es gab eine sehr weit verbreitete, das hat mit der antiaristokratischen Stimmung zu tun, es gab eine sehr, sehr weit verbreitete Sympathie in den kleineren Städten für die Ereignisse in Paris. Natürlich hat sich die Gesellschaft auch gespalten, aber es gab eine extrem breit gestreute, prorevolutionäre Stimmung im Lande. Natürlich auch die Ansammlung von konservativen Truppen, deswegen gab es ja auch diesen fürchterlichen Bürgerkrieg in der Vendée, der zu den dunklen Kapiteln der französischen Geschichte rechnet, als weiße und revolutionäre Truppen aufeinander getroffen sind. Aber ansonsten ist es klar, die Franzosen selber hatten das klare Bewusstsein, selber Geschichte zu schreiben, und zwar Freiheitsgeschichte. In erster Linie Freiheitsgeschichte, indem sie die Last des Ancien Regime abzuschütteln geglaubt haben.
Herr Sloterdijk, lassen Sie uns doch jetzt mal auf Ihr Freiheitsverständnis zu sprechen kommen. Nämlich das gibt es natürlich auch. Sie denken in Ihren Texten vielfach über Freiheit nach und entwickeln ein eigenes Verständnis. Und interessanterweise beziehen Sie sich auf Rousseau, also auf einen der Vordenker der Französischen Revolution. Robespierre war einer seiner Schüler. Aber Sie beziehen sich eben nicht auf den Rousseau des Contrat Social, also nicht auf den Rousseau der Französischen Revolution, sondern Sie beziehen sich auf einen späten, auf einen radikal individualistischen Rousseau, nämlich auf den Rousseau der Träumereien eines einsamen Spaziergängers. Weshalb? An welche Ideen knüpfen Sie da an?
Rousseau war bekanntlich ein Bürger von Genf, der als Autodidakt eine große Sprachgewalt entwickelt hat und der sich Gedanken gemacht hat über den Ursprung der Ungleichheit zwischen den Menschen. Das ist einer seiner berühmten Traktate, die man bis auf den heutigen Tag als eines der Gründungsdokumente bürgerlich-politologischer Literatur ansehen muss. Der Satz, mit dem das Buch beginnt, ist sprichwörtlich geworden, dass der Mensch frei geboren sei und doch überall in Ketten liege. Und er entwickelt dort eine Theorie, von der er selber am Ende nicht weiß, was von ihr zu halten sei, beziehungsweise wie sie zu befolgen wäre, weil er auf der einen Seite die vollständige Vergesellschaftung des Menschen verlangt und gleichzeitig die vollständige Loslösung des Individuums vom kollektiven Zwang. Er kommt aus dieser Falle selber nicht heraus und die von ihm informierten Leser und die ganze bürgerliche Gesellschaft kommt aus dem von Rousseau hinterlassenen Paradoxon nicht heraus. Er zitiert griechische Schriftsteller, die berichten, dass eine spartanische Frau, die soeben erfahren hat, ihre 5 Söhne seien im Krieg gefallen, auf die Knie gefallen sei und den Göttern gedankt hat für die Ehre, für das Vaterland so viel Opfer haben bringen zu dürfen. Das zitiert er bewundernd und zustimmend. Übrigens seine Gesellschaftsmodelle, wo sie irgendein wenig konkreter werden, mehr an der spartanischen Gesellschaft orientiert und nicht so sehr an diesem großen, bunten, athenischen Markt, was interessanterweise überhaupt bei ihm überhaupt keine sexualpolitischen Implikationen hat. Alle anderen, die sich zwischen Sparta und Athen nicht entscheiden konnten, beziehungsweise die zugunsten von Sparta votiert haben, haben dies vor allem deswegen getan, weil dort die Homoerotik stärker profiliert war. Die ganze Stadt war eigentlich so etwas wie eine homophile Lederszene, wenn man das etwas zugespitzt ausdrücken möchte. Übrigens für Spartaner wie für Athener hätte der Begriff Freiheit, so wie er in der Französischen Revolution benutzt war, überhaupt keine Bedeutung gehabt. Die hat nicht gewusst, wovon die Rede ist, weil der griechische Begriff für Freiheit, Eleutheria, ein Ausdruck, der bis heute lebendig geblieben ist. Da denken Sie an diese Zeitung Eleftheros Typos, freie Presse im Neugriechischen. Übrigens ein konservatives Blatt. Ja, es ist ja sehr interessant, dass Freiheitsrhetorik gerade in unserer Zeit eine Beute der Rechten geworden ist. Darüber müssen wir im Folgenden auch sprechen. Die Griechen verstanden unter Freiheit das Recht, nach dem Herkommen zu leben, die Patrionomie, die Vätersitten weiterzutragen und fremdes Joch abzuschütteln oder zurückzustoßen. Daher diese ungeheure Bedeutung der Seeschlacht von Salamis 480 vor Christus und die ungeheure Bedeutung der Landschlacht von Plataeae, wo das Landheer der persischen Invasoren besiegt worden ist.
Wir drohen ein bisschen in die Geschichte abzugleiten. Die Frage war nochmal mit Blick auf die Freiheit, dass ja interessanterweise sowohl Robespierre, um es jetzt mal zuzuspitzen, sich auf Rousseau bezieht, wenn er über Freiheit nachdenkt und seine berühmten Reden hält, unter anderem auch das erste Mal Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als Trias formuliert und Sie auch, aber einen ganz anderen Rousseau. Deswegen die Frage nach Ihrem spätrousseauistischen...
Aber der zweite Rousseau, der ja nicht spartanisiert und der nicht die Absorption des Einzelnen in der Nationalarmee und im Nationalkorps feiert. Das ist ja auch eine riesige Einmütigkeitsfantasie. Es sind ja keine Parteien vorgesehen in Rousseaus Gesellschaftsentwurf. Der andere Rousseau ist derjenige, der von der Zwangsvergesellschaftung schlechthin genug hat. Als Bürger von Genf war er damals in Acht getan worden und war geflohen. Er lebte unter einem Bann seiner Heimatstadt und hat sich auf dem Gebiet der heutigen Schweiz in der Gegend von Neuchâtel in Sicherheit begeben, denn damals, aufgrund dieser merkwürdigen dynastischen Verschränkungen, war die Gegend um Neuchâtel am Biedersee ein Teil von Preußen. Und er konnte die Freiheiten des preußischen Gesetzes auf diesem Boden genießen. Es wurden ihm zwar von aufgebrachten Mitmenschen diese Fensterscheiben eingeworfen, darüber hat er sich später beklagt, mit den Worten, er sei gesteinigt worden. Er hatte eine gewisse Neigung zu einer jesuanischen Selbststilisierung.
Aber Herr Sloterdijk, was ihm auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist, auf einem Kahn zu liegen und hoch in den Himmel zu gucken und sich treiben zu lassen.
Er war in dieser preußischen Enklave auf der St. Petersinsel im Wiener See auf ein kleines Boot gestiegen und in dem berühmten fünften Spaziergang seiner Reverien erzählt er dies. Das ist ein spätes Werk, das muss man wissen, das mit einer hochaggressiven Verwendung der Idyllik arbeitet. Ja, das heißt, also, Idylle in aggressiver Perspektive. Das kennt man heute eigentlich nur von Peter Handke. Aber in ähnlich subversiver Weise. Er legt sich in das Boot, lässt sich stundenlang hinaustreiben und vergisst die Welt, er vergisst sich selbst und entdeckt dann etwas, was für die nächsten 200 Jahre von der Subjektivitätsphilosophie von größter Bedeutung werden soll. Er entdeckt das, was er le doux sentiment d'exister nennt. Das süße Gefühl für das eigene Dasein. Und dann ist er frei wie Gott, er vergisst alles. Er behauptet übrigens auch, er hätte sogar sein Schreibzeug auf der Insel nicht dabei gehabt. Also er legt auch das Schriftsteller selbst vorübergehend beiseite und ist frei dadurch, dass er in den Zustand absoluter Unverwendbarkeit, sozialer Unverwendbarkeit, also wenn Sie so wollen, eine Art von metaphysischer Arbeitslosigkeit angelangt ist, in der er weder sich selbst Befehle geben kann, noch ein anderer die Fähigkeit hat, sein Existenzgefühl anzutasten.
Aber haben wir es dabei nicht, also auch wenn Sie das jetzt positiv aufnehmen, mit dem Paradebeispiel eines negativen Freiheitsbegriffs zu tun?
Ich glaube, das ist das Maximum an negativer Freiheit. Und an diesem Maximum dockt auch die philosophische Tradition an, die im Existenzialismus des 20. Jahrhunderts mündet. Sartre wird sagen, die Existenz geht der Essenz voraus. Das heißt, erstmal ist man da und danach erst kommen Eigenschaften. Und weil dieses Existenzgefühl, also das reine Das des eigenen Seins, des eigenen Betroffenseins von der eigenen Existenz, weil dieses nackte Das des Ich-Seins früher da ist als die Eigenschaften, als die Bestimmungen, weil also der Mensch gewissermaßen unterbestimmt ist, ist er frei. Also es ist eine Umformulierung der Idee der negativen Freiheit, weil wir existenziell unfertig sind, sind wir frei. Wären wir sozusagen wie Tiere sozusagen mit einem vollständigen Verhaltensprogramm zur Welt gebracht worden, würde uns die Verlegenheit der Freiheit nicht berühren.
Ist nicht das Problem mit dieser negativen Freiheit, ich probiere es mal mit einem positiven Freiheitsbegriff, der die Brücke zum anderen und zur Gesellschaft schlägt, ist nicht das Problem dieses negativen Freiheitsbegriffs, der gewissermaßen die ganze Matrix der politischen Theorie oder der politischen Moderne auch prägt, also der einen Gegensatz zwischen Freiheit und Gleichheit aufbaut, inklusive der Warnungen vor den Exzessen der Freiheit und auch des Exzesses von Gleichheit. Also wir leben ja in der modernen politischen Theorie quer durch die Lager, so ein Lagerdenken. Auf der einen Seite, ich überspitze das ganz grob, der Liberalismus, der sich sozusagen vor dem Staat und vor der Gleichheit fürchtet und meint sozusagen, die Übertreibung der Gleichheit würde eine Einschränkung der Freiheit bedeuten. Auf der anderen Seite das sozialdemokratische Denken, das sozusagen vor den Exzessen der Freiheit und des Liberalismus warnt. Ist es nicht an der Zeit, sich des revolutionären Versprechens zu erinnern im 21. Jahrhundert und dieses Lagerdenken und diese wechselseitigen Einschränkungen hinter sich zu lassen?
Die negative Freiheit hat insofern Geschichte gemacht, als sie die Einzelnen daran erinnert, wie tief die Kolonisierung des Selbstseins durch die Mitwelt immer schon gegangen ist. Ja, es ist eigentlich fast unmöglich, den Punkt zu erreichen, den Rousseau beschreibt. Es kommt ja eigentlich so etwas wie einem europäischen Satori gleich, eine Erleuchtungserfahrung, in der der Gegensatz von Ich und Welt implodiert und auch der Gegensatz von Ich und anderem eigentlich keine Rolle mehr spielt. Daher gibt es in dem Augenblick auch keine Kolonisierung durch den anderen, nicht einmal eine Kolonisierung meiner selbst durch meine eigene Imago, sondern es ist wirklich ein purer Zustand von Losgelassenheit, der tiefer liegt als alles, was nur im konzeptuellen Bereich wäre. Das aber ändert nichts daran, dass die rousseauistisch verstandene Freiheit in eine Art autistische Ideologie degeneriert ist. Ja? Und dass die moderne Gesellschaft die Neigung hat, eine Art von Aggregat aus interautistischen Beziehungen zu sein. Überhaupt, die Individuen werden als soziale Atome gedacht, die zunächst mal atomar sind und erst später in molekulare Beziehungen eingebaut werden. Das heißt, erst bin ich mal ich selbst und dann trete ich in Beziehung zu einem anderen. Oder ich sitze zuerst sozusagen in meiner eigenen Glashülle und trete dann durch die Glastür hinaus in die Gesellschaft. Das ist also eine der philosophischen Wahnideen, die letzten 250 Jahre europäischen Denkens mitgeprägt haben. Also sozusagen primärer Atomismus, sekundäres Eintreten in gesellschaftliche Beziehungen. Das muss man von Grund auf anders denken, ohne diese Freiheitserfahrungen zu dementieren, die in der großen Literatur zur Sprache gebracht worden sind.
Herr Sloterdijk, jetzt haben wir also verstanden, also ein negatives Freiheitskonzept ist immer eines, das betont Freiheit von den Übergriffen durch andere, im politischen, im realpolitischen Kontext, also auch Freiheit vor den Übergriffen der Regierung zum Beispiel oder der Mehrheit. die Freiheit verteidigen gegen angebliche Übergriffe von außen durch andere Kulturen und auch gegen angebliche Übergriffe von oben, von der Regierung oder von dem sogenannten Establishment. Das will ja auch heute und hier die AfD. Ist die AfD eine freiheitsliebende Partei?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich es bisher noch nicht über mich bringen konnte, mich mit ihren programmatischen Äußerungen näher zu beschäftigen. Das hat aber einen tieferen Grund. Ich habe mich sehr lange mit Verfassungstheorie beschäftigt und weiß, dass auf der Erde zurzeit ungefähr 40, vielleicht 45 halbwegs authentische Demokratien existieren, von rund 200 Nationen. Alle haben ungefähr gleich klingende Verfassungen. Also geschriebene Programme haben offenbar diese Fähigkeit, fast identisch von Demokraten und Despoten benutzt zu werden. Und ich habe mich bisher einfach an die jesuanische Grundregel gehalten, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, und habe bisher sozusagen die Früchte angesehen, die vom Baum der Alternative heruntergefallen sind. Und ich fand sie überwiegend faul. Also ich würde sagen, nicht zum Verzehr geeignet.
Sagen Sie das auch mit Blick auf die bundesrepublikanische Gegenwart?
Nun ja, wir haben ja ab 1920, als Hitler seine Alternative für Deutschland gegründet hat, unter Synthetisierung linker und rechter Motive, er hat ja den Sozialismus zweimal in den Titel seiner Partei hineingeschrieben. Einmal, indem er sie Arbeiterpartei nannte und indem er sie sozialistisch nannte. Und dann hat er das rechte Element zur Geltung gebracht, indem er das Wort Deutsch und das Wort National mit den anderen Begriffen synthetisiert hat. Aber in meinen Augen ist klar, dass er damals des verlorenen Krieges und angesichts der vorherrschenden Lüge, dass Zivilisten der kämpfenden Armee in den Rücken gefallen seien, während in Wirklichkeit ja, die deutsche Revolution mit einem Soldatenaufstand begonnen hat. Angesichts dieser Geschichte machen den Fakes, hat er eine Alternative vorgeschlagen, die dahin führte, was wir kennen. Was ich sagen möchte, auch nach dem Ersten Weltkrieg ließ sich das Phänomen beobachten, dass der Freiheitsdiskurs in die Hände rechter Initiativen gekommen ist. Das hatte damals einen konkreten historischen Grund, weil die deutsche Nation sich zu dem damaligen Zeitpunkt, zu Recht oder zu Unrecht, unter dem Diktat der Siegermächte empfunden hat, unter der Entfremdung des Versailler Vertrages. Und sie konnten mit einer gewissen Plausibilität sich so fühlen, wie die Griechen sich gefühlt hätten, hätten die Perser gewonnen. Ja. Dieses Gleiten des Freiheitsmotivs auf die rechte Seite lässt sich durch missglückte Außenpolitik, durch missglückte Diplomatie und alle möglichen anderen politischen Fehler motivieren. Und es ist interessant zu sehen, dass seit den 70er Jahren in Europa, ich habe das vor allem in Österreich über Jahrzehnte lang mit ansehen können, dass rechte Gruppierungen mit besonderem Nachdruck Freiheitsmotive in ihr Programm schreiben. Darüber wäre bei anderer Gelegenheit zu sprechen. Aber mir scheint es interessanter zu sein, diesen existenzialistischen Aspekt noch zu betonen. Denn die Zusicherung von Freiheiten in den Grundrechtskatalogen der Verfassungen fast aller Nationen ist ja in den wirklichen Rechtsstaaten heute weitgehend eine gesicherte Größe geworden, cum grano salis. Wir haben heute eher das Problem sozusagen einer gewissen Freiheitsverwöhnung. Wir haben die Erinnerung an die Kosten der Freiheitskämpfe weitgehend verloren. Es geht auch über den Generationenwechsel. Wir haben keine Erinnerungen an Freiheitskämpfe. Wir halten es sogar für schockierend, wenn wir einen Satz hören wie den von Thomas Jefferson, der sagte, der Baum der Freiheit, the tree of liberty, has to be watered by the blood of patriots in every generation. Der Baum der Freiheit muss in jeder Generation mit dem Blut der Patrioten gegossen werden.
Dem könnte man jetzt eine globale Perspektive noch entgegenstellen, denn es ist ja auch so, dass unsere westliche Freiheit auch die Freiheit ist, in anderen Ländern, vor allem in ärmeren Ländern, Unfreiheit zu produzieren. Also denken wir zum Beispiel an sklavenähnliche Arbeitsbedingungen in irgendwelchen Ablegungen von westlichen Großkonzernen. Denken wir an die Umweltzerstörungen. Denken wir daran, wie viele Existenzgrundlagen und Entwicklungsmöglichkeiten diese Umweltzerstörungen jeden Tag vernichten. Das heißt, man kann sich ja auch die Frage stellen, hocken wir Westler heute vielleicht in einer zeitgenössischen und vor allem selbstgebauten Bastille? Müssen wir Freiheit also nicht endlich global denken? Und ist es vielleicht wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich der globale Süden das nicht mehr gefallen lässt und gegen diese Art von Knechtschaft aufbegehrt?
Das Freiheitsproblem wird historisch gesehen akut mit der Entstehung der ersten großen Monarchien oder der ersten Imperien und Reiche. Das ist etwa 4500 Jahre her. Da haben sich Königtümer über die gewöhnlichen Stammesherrschaften erhoben. Die haben sich in Richtung auf multiethnische Gesellschaften entwickelt. Sie konnten ja nicht aus dem eigenen Volk heraus eine riesenhafte Population generieren, aber sie konnten die Nachbarn unterwerfen und versklaven. Und solches hat sich vollzogen in China zur Zeit der kämpfenden Reiche, also im ersten Jahrtausend vor Christus und etwa mehr als 3000 vor Christus in Ägypten. Das sind Gesellschaften, die in sehr hohem Maße auf Sklaverei aufgebaut waren. Und man hat die Sklaverei mystifiziert als einen natürlichen Zustand des Menschen. Und alle anderen, die höheren Schichten, waren sozusagen metaphysisch medial zu verstehen. Dass der Pharao selber war ein Mittelding zwischen Mensch und Gott. Entweder ein Sohn des Gottes oder ein Repräsentant. Oder der Gott selbst und seine Beamten waren gewissermaßen so Untergötter, die als Teilpersönlichkeiten dieses pharaonischen Großen selbst dienen durften. Also der Gedanke an Freiheit ist da noch nicht zu sehen. Hegel spricht ja davon, dass der Gang der Freiheit dem Lauf der Sonne folgt. Im Orient ist nur einer frei, in der griechischen Welt waren einige frei, die Aristokratie. Und in der germanischen Welt, sprich in der Welt, in der Dr. Martin Luther bereits aufgetreten ist, sind dann alle frei. Also hat den Sonnenlauf als freiheitsgeschichtliche Metapher verwendet. Und wir sind heute in der Situation, dass wir feststellen, die Sonne läuft um die ganze Erde herum und scheint jetzt immer noch über Freie und Unfreie. Und das Freiheitsmotiv lässt sich nicht aufhalten.
Versucht, weil die Zeit jetzt auch fortgeschritten ist, uns in die Zukunft zu reißen. Wir erleben ja heute oder in den letzten Jahren einen riesigen Technologieboom und eine andere, ganz andere Revolution, eine medientechnologische Revolution, nämlich die Digitalisierung. Die dafür verantwortlichen Technologien und neuen Medien oder sozialen Medien öffnen sicher viel kommunikative Freiheit. Sie taugen allerdings auch, wie wir alle wissen, zu einer bis dato ungeahnten Kontrolle, Überwachung und letztlich Freiheitsberaubung. Ist dem so? Und was ist dagegen zu tun? Vielleicht bedarf es, um Ihre Formulierung aufzugreifen, eine neuer Freiheitskämpfe? Oder ist Freiheit, die ja lange so etwas wie ein westlicher Ideologie-Exportschlager war, hat die einfach abgedankt und ist ein Auslaufmodell heute?
Also es gibt ja eine Denkströmung in der zeitgenössischen Philosophie, vor allem die von neurologischen Quellen sich informieren lassen, die ohnehin der Meinung sind, Freiheit sei nur eine Benutzerillusion in einer komplexen biologischen Apparatur. Das heißt, das unsterbliche Individuum wird hier ganz nüchtern technologisch neu beschrieben als ein biokybernetisches System, das zu seiner Selbststeuerung eine bestimmte Anzahl von Benutzerillusionen nötig hat. Und man könnte sagen, diese Denker benutzen ihre Freiheit dazu, um die Freiheit zu leugnen. Das ist in der Tat so. Also die Aufhebung der Freiheit hat selbst als Freiheitsbeweis zu gelten. Und weil sie verlierbar ist, wird sie rückwirkend als etwas erwiesen, was nicht nur Illusion gewesen sein kann. Übrigens auch Rousseau, gesagt, woran merkst du denn überhaupt, dass du frei bist? Auch Descartes hat in seinem berühmten Zweifelsexperiment gefragt, gibt es denn irgendetwas, was dich mit dem Gefühl evidenter Gewissheit durchdringt? Und da kommt er auf so einen Cogito-Punkt, der aber gleichzeitig mit einem Freiheitsgefühl assoziiert wird. Dasselbe kann man bei Rousseau in abgewandelter Form finden. Und jeder Mensch findet das auch in sich, wenn er hineinschaut, dann findet er, wie Gottfried Benn es im Ptolemäer einmal sagt, ich blickte in mich hinein und was fand ich? War bemerkenswert. Ich fand die Soziologie und die Lehre. Das heißt, ich finde Leute und nichts. Und das Nichts bin ich. Ja. Also das heißt, dieses Unbestimmte, das noch alles werden kann, diese totipotente Zelle eines absoluten Lebensgefühls, um das herum entwickeln sich die Freiheitsimpulse. Und was dazu kommt, ist natürlich auch eine Erfahrung, die schon Kinder erleben, die vielleicht das stärkste Freiheitsgefühl überhaupt haben, selber der Anfang einer Ursachenreihe sein können.
Sie haben jetzt ganz stark auf einer interzerebralen Ebene argumentiert. Das ist aber möglicherweise etwas anders als die politische Ebene. Auch im 18. Jahrhundert denken wir an die französischen Materialisten. Die haben auch stark deterministisch argumentiert und trotzdem eine politische Freiheitsemphase entwickelt. Wie sieht es aus sozusagen mit dieser zivilgesellschaftlichen oder gesellschaftlichen Unfreiheit, die uns möglicherweise durch neue Technologien aufgezwungen wird? Die ist ja beunruhigender als das möglicherweise von Gehirnphysiologen behauptete Faktum, dass unsere Entscheidungen erst nach den Entscheidungen getroffen werden, die unser Körper trifft.
Also ich muss sagen, mich erinnern die zeitgenössischen Diskussionen über die sozialen Medien und über den Freiheitsverlust der politischen Manipulationen der Medien und ja auch der neuen Zensur, was alles damit zu tun hat, sehr an Diskussionen, die im hohen Mittelalter, vor allem in Byzanz und in anderen Teilen des ehemaligen Römischen Reiches, unter Theologen geführt worden sind und vor allem unter Dämonologen. Ja. Ich glaube, dass die Dämonologie die erste belastbare Medientheorie darstellt, weil sie davon ausgegangen sind, dass der Mensch im Normalzustand besessen ist. Ja. Also da, wo Gottfried Benn die Leere empfand, neben den Leuten, die bei mir durchgezogen sind, die Leere, die ich bin, ja, da sagt der mittelalterliche Dämonologe, nein, diese Leere existiert nur eine Sekunde und dann kommen sofort die Dämonen hinein. Ja. Und Descartes hatte leider diesen Psellos nicht gelesen. Der hätte ihm nämlich gesagt, das erste Wort, das der Teufel sagt, ist, ich bin. Ja. Also das Innerste des Subjekts, das scheinbar Unentfremde, ist auch ein anderer. Ja. Also da sitzt der Teufel und bläst die Backen auf und behauptet, du zu sein. Ja. Wie kriegt man den weg? Ich glaube, wir sind gut beraten, heute wieder ein bisschen mehr Dämonologie zu betreiben. Dabei haben wir übrigens ja auch gute Sekundärliteratur. Der ganze Dostojewski ist ja in gewisser Weise nichts anderes als ein Handbuch für moderne Menschen, die sich für die Fragen der Besessenheit oder der dämonischen Aktivitäten durch die modernen Personen hindurch interessieren. Und das würde aber nur eines erforderlich machen, nämlich, dass wir lernen, unter den Medien nicht die Apparate zu verstehen und nicht die Programme und nicht die Algorithmen, sondern die beschrifteten Personen. Das heißt, die Personen, die mit ihren Einschreibungen, mit ihren Engrammen, ihren neurologischen Engrammen zu den Marionetten der anderen geworden sind. Nicht? Und für diese Leute wäre dann so eine Stunde mit Rousseau auf dem Bieler See Die ideale Therapie, ja, weil das dann sozusagen unterhalb der dämonischen Engramme liegt. Und dann begibt man sich in ein Gebiet, wo kein Cybertroll und kein Agent Putin und kein Hacker hineinkommt.
Herr Sloterdijk, Sie haben jetzt über unterschiedliche Begründungsweisen und unterschiedliche Metaphern hergeleitet, also über vergammeltes Fallobst über Dämonen in den Medien, dass wir heute irgendwie einigermaßen freiheitsmüde geworden sind oder auf jeden Fall ein guter Bestandteil unserer Gesellschaften. Was könnte denn einen neuen Wille zur Freiheit wecken?
Ja, indem wir zugeben, dass wir heute in einer Situation leben, wo der Wille zur Freiheit von der Nötigung zur Freiheit überlagert wird. Also ich kenne wenig Menschen, die für Befreiungen brennen, weil die meisten ja bereits losgelassen sind. Die Verlegenheit ist heute doch mehr, dass die Menschen sich auf halbem Weg sitzen gelassen fühlen. Also wir verlassen unsere Schulen, von den Mutterleibern ganz zu sprechen und von den Familien. Wir verlassen unsere Herkunftsorte im Zustand von sozusagen biografischen Halbfabrikaten, an denen schon ein paar Leute gearbeitet haben. Und dann geht der Lehrer in Pension und die Eltern sterben weg. Und du stehst auf halber Strecke, auf offener Strecke, allein auf dem Gleis. Ich denke, das ist heute das stärkere Bild für die Situation der Freiheit. Nietzsche als ewiger Patient sagte einmal an einer wesentlichen Stelle seines Ecce Homo: Ich nahm mich selbst in die Hand. Ich glaube, das ist die Formel, die man verwenden muss, um die heutige Freiheitsverlegenheit für den Einzelnen genauer zu beschreiben. Und die Einzelnen müssen sich aber auch so in die Hand nehmen, dass aus ihrem Selbstbezug nicht von Seiten neuer Despotien eine totale Entpolitisierung erfolgt. Ich glaube, das ist heute die größte Gefahr, dass man die Freiheit dazu benutzt, sie zu vernachlässigen.
Sie haben mal gesagt, dass Werte, und Freiheit ist ja ein Wert, dasjenige ist, oder Werte sind dasjenige, was übrig bleibt, wenn man von den Tugenden das Training abzieht. Ist Freiheit nur ein Wert und gibt es etwas Höheres, oder muss man die Freiheit üben? Gibt es da Übungstechniken, und war die ganze Französische Revolution oder überspitzt formuliert der Terror auch der Französischen Revolution einfach ein notwendiges Übungsübel, um die Freiheit wirklich zu exerzieren?
Also man muss schon die Kaltblütigkeit eines Philosophen wie Hegel besitzen, um schreiben zu können, dass die Freiheit, die sich in der französischen Terreur ausgedrückt hatte, ein Teil des Lernprozesses sei, mit dem die menschliche Vernunft sich aus dem Stadium der abstrakten Raserei herausarbeitet, um dann wieder in Bindungen an das vernünftige Gesetz zu gelangen. Ich glaube, aus dem Terror wird nichts gelernt. Das ist kein Teil eines ordentlichen Curriculums. Das ist allenfalls Vorschule. Das heißt also, bevor man eine Schule errichtet, muss man sagen, was man nie wieder will. Aber es kommt ansonsten in der Schule selber nicht mehr vor. Ja. Das ist übrigens auch die Stärke des deutschen Grundgesetzes, dass es einen Schrecken voraussetzt, von dem definitorisch feststeht, durch einen politischen, vordiskursiven Konsensus, nie wieder so etwas. Und dann kann man die Lernprozesse einleiten, die zu einem demokratischen Leben gehören. Aber ich halte nach wie vor eben sehr viel von der Trainingstheorie oder von dem Üben. Denn alles, was wir können, hängt ja daran, dass wir die Fähigkeit, es auszuüben, nicht verlieren. Und so wie die Beine atrophieren, wenn man 6 Wochen lang einen Gips trägt, so atrophieren auch andere Fähigkeiten, wenn man sie nicht ausübt. Und ich glaube, dass man den Menschen ohnehin am besten sozusagen als die Synthese oder das Bündel seiner Übungsreihen interpretiert. Das ist noch etwas mehr als die Sprachspiele bei Wittgenstein, sondern es sind wirkliche Übungen. Und wenn man der Sache auf den Grund sieht, müsste man zu dem Schluss kommen, dass eigentlich die meisten Menschen Mehrkämpfer sind, dass sie mehrere Dinge können müssen. Sie haben immer eine Spezialdisziplin, oder meistens haben sie ein paar Spezialdisziplinen. Aber strukturell ist das Leben eigentlich Zehnkampf, würde ich sagen.
Herr Sloterdijk, vielleicht zum Abschluss eine etwas persönliche Frage. Was bedeutet für Sie Freiheit als Schriftsteller und Philosoph? Einfach ungestört Zeit zum Nachdenken zu haben, also keine akademischen Sitzungen zu haben und so weiter. Von Ihnen stammt ja auch der Satz, in Wahrheit ist Freiheit nur ein anderes Wort für Vornehmheit. Oder hat das Schreiben von Büchern einen darüber hinausgehenden, möglicherweise auch positiven Bezug zur Freiheit? Ich denke dabei an die Idee des russischen Philosophen Valeri Podoroga, dem zufolge gilt, ich zitiere, erst wenn der Stil, die individuelle Selbstsetzung in Form eines Werkes, einer Aktion oder Tat für alle überwunden und objektiviert wird, ist die Sache der Freiheit erreicht. Das erinnert mich ein bisschen an das, was Sie eben von Nietzsche zitiert haben. Ich nahm mich selbst in die Hand. Welche Rolle spielt für Sie das Schreiben von Büchern? Und ich meine das durchaus auch unabhängig von dem, worüber oder was Sie schreiben.
Also ich würde sagen, man kann das Schreiben ohne Akkusativobjekt, das heißt, das intransitive Verbum Schreiben nur verwenden, wenn man bereit ist zuzugeben, dass dies eine Form der Übung ist. Sie wissen, ich halte sehr viel davon, den Menschen als ein übendes Tier aufzufassen. Und das Üben geht insofern über das Lernen hinaus, als das übende Lernen einen Zug ins Höhere hat. Ja? Also in das Akrobatische, also in das Hohe, das Gehen auf Stelzen. Also der Akrobat ist der entweder hoch über das Seil läuft oder der auf hohen Koturnen schreitet. So wie wir die Akropolis haben, also die Hochstadt, so haben wir den Akrobaten, also den, der oben das genug trainiert hat, um nicht vom Seil herunterzufallen, sagen wir mal so. Und das hat es mit dieser intransitiven Form der Schriftstellerei auch auf sich.
Aber ist das sich übersteigen im Schreiben auch ein sich selbst befreien?
Ja, weil man muss ja viel geschrieben haben, bis man überhaupt versteht, wie man Sätze baut. Es gibt ja die Regel für Musiker etwa und für Handwerker, dass man eine Sache erst kann, wenn man sie 10.000 Stunden lang geübt hat. Das gilt für die meisten Instrumentalisten, das gilt eigentlich auch für die meisten Schriftsteller, obwohl sie auch ihre Übungstexte schon mitveröffentlichen. Deswegen auch für Sie eine spöttische Bemerkung von Hegel über seinen Jugendfreund Schelling gilt, wo er sagt, er hat seine Ausbildung vor dem Publikum gemacht. Aber das ist etwas, wozu die Schreibenden aufs Ganze gesehen immer schon tendieren. Es geht letztens immer darum, als freier Sätzemacher sich und anderen zu beweisen, dass man das Handwerk nicht verlernt hat. Und wenn man Glück hat und hat 50 Jahre lang außerordentliche Gedichte geschrieben, dann gelingen einem auch, wie es Gottfried Benn widerfuhr, einfache Zeilen, wie die Schlusszeilen seines Gedichtes Menschen getroffen, wo er sagt, ich habe mich oft gefragt, woher das Sanfte und das Gute kommt und keine Antwort gefunden, weiß es auch jetzt nicht und muss nun gehen.
Vielen Dank, Peter Sloterdijk, für dieses poetische Ende. Ich muss mit Blick auf die Zeit leider schon sagen, herzlichen Dank für diese ziemlich existenzielle Diskussion über die Freiheit. Und das soll nur natürlich nur der Auftakt gewesen sein zu unserer dreiteiligen Reihe. In der nächsten Ausgabe wollen wir nämlich die vielen aufgezeigten Pfade nochmal aufnehmen und sie dann unter dem Vorzeichen der Gleichheit weiter diskutieren. Brauchen wir mehr oder weniger Gleichheit? Gleichheit in welchem Sinne eigentlich? Das soll uns dann und natürlich noch viel mehr interessieren. Für Ihr Interesse an den Radios bedanken Sie sich jetzt ganz herzlich am Mikrofon Simone Miller und
Armin Avanessian.
Tschüss, bis zum Teil 2.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.